Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Der Fachkräftemangel hat Österreich fest im Griff. Upskilling ist eine gute Möglichkeit, einen Teil davon abzufangen. Wir sprechen heute mit Lukas Stadtmann, dem Chef der Coding School Wörthersee, darüber, wie das genau gelingen kann. Herzlich willkommen bei Editor's Choice. Mein Name ist Sarah Grasel, ich bin Chefredakteurin des Brutkastens und heute euer Host. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Vielleicht für alle, die die Coding School Wörthersee nicht kennen, wie kam es zu dieser Coding School, was macht euch aus und was bietet sie alles an?
Genau, also die Coding School am Wörthersee gibt es seit rund 2 Jahren und unsere Vision ist es, Coden für jedermann einfach zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich haben wir gestartet mit einem Zertifikatslehrgang, der geht 5 Monate lang und hat eine Kooperation mit der FH Kärnten, wo wir 30 ECTS-Punkte vergeben können, also das ist wie ein Studiensemester sozusagen. Innerhalb dieser 5 Monate bieten wir unseren Teilnehmern die Möglichkeit, vom Newbie zu einem zertifizierten Softwareentwickler zu werden. Also wirklich die Grundausbildung innerhalb von 5 Monaten, um dann später als Junior arbeiten zu können, damit die jetzt nicht für Leute, die einfach nicht studieren gehen wollen für 3 Jahre oder für Leute, die grundsätzlich auch allgemein höhere Schul gemacht haben und jetzt wirklich in die Richtung Technik gehen wollen, dass die einfach die Möglichkeit haben, in kurzer Zeit zu Programmierern zu werden. Das ist so die Grundphilosophie hinter der Coding School am Wörthersee bei uns.
Das ist sicher in ganz Österreich ein heißes Thema gerade. Warum habt ihr euch ausgerechnet den Wörthersee ausgesucht? Was macht den Standort dafür besonders gut?
Der Wörthersee ist jetzt nicht so der bekannte Standort für Technologie, so der bekannte Standort für Innovation. Er wird es, also sozusagen Klagenfurt wird es seit den letzten Jahren immer mehr. Aber es ist natürlich bekannter, wenn ihr zum Beispiel jetzt in Wiener Coding School machen würde oder in Linzer Coding School machen würde oder in Graz. Wir haben uns explizit Kärnten ausgesucht, weil wir genau ein bisschen einen wirtschaftsschwacheren Standort in Bezug auf Softwareentwicklung nehmen wollten und den sozusagen pushen wollen. Also wir wollen den innerhalb der nächsten paar Jahre einfach zu einer Coding-Hochburg machen, wo wir die Entwickler der Zukunft ausbilden, wo sich auch Firmen ansiedeln und wo auch jetzt in Zeiten von Corona hat man es gemerkt, die Work-Life-Balance einfach super ist. Das macht es auch einzigartig eigentlich bei uns am Standort, weil wir sind nicht nur eine normale Coding-School, sondern bei uns kann man auch gemeinsam mit den Mentoren, gemeinsam mit den Teilnehmern vielleicht dann auch einmal irgendwas im Freien machen, irgendwas in der Natur machen, was man zum Beispiel jetzt in Wien nicht machen könnte. Man geht Stand-up-Buddeln, man geht zum See etc., was halt ein bisschen ein anderes Umfeld bietet. Und das war eigentlich so die Key-Message hinter der Coding School, dass wir es nicht sozusagen in Wien gemacht haben. Und was noch ein Grund war, ich war ja vorher bei der Diamir Holding tätig, ist ein Wiener Softwareunternehmen, aus der sich eigentlich die Coding School rausgegründet hat. Und es ist schon in Wien extrem schwer, einen Softwareentwickler zu finden. Wir haben uns dann gedacht, okay, wenn es in Wien schon schwer ist, ist es in Kärnten sicher noch schwerer, weil alle von Kärnten gehen nach Wien. Wir machen es doch einfach in Kärnten, weil es gibt Potenzial, es gibt Firmen dort, die Leute brauchen und wir bilden sie dort vor Ort aus und gemeinsam mit der Humanomed, das ist ein Krankenhausanbieter in Kärnten, also nicht Anbieter, sondern ein Privatkrankenhaus, die haben Privatkrankenhäuser in Kärnten, die sozusagen auch eigene IT haben, die haben dann eben gesagt, okay, Maxi Nimmervoll und Johannes Eder, wir machen das gemeinsam, wir bilden gemeinsam unsere Leute aus, weil wir selber brauchen sie und so sind wir eigentlich dazu gekommen, das Ganze in Kärnten zu machen und wir selber bei der Diamir haben jetzt auch in Kärnten schon 8 Mitarbeiter, also es fruchtet wirklich, die sind alle aus der Coding School raus. Ja.
Also auch ein großer Bedarf an Softwareentwicklern in Kärnten selber. Spürt sie diesen Fachkräftemangel?
Extrem. Wenn du im Lakeside, also wir sind im Lakeside Park angesiedelt in Kärnten und wenn du da durchgehst, du siehst wirklich, das kann man sich vorstellen wie ein bisschen ein Mini-Silicon Valley von Firmen, wo du einfach von Firma zu Firma gehst und du siehst auf jeder Firma Jobausschreibungen, Android-Entwickler, iOS-Entwickler, Web-Entwickler und die Leute sind einfach gefragt, auch die Absolventen von unserer Coding School finden grundsätzlich immer irgendwo einen Job, außer sie gehen weiter studieren, außer sie machen irgendein Startup. Also es ist extremst in Kärnten, es ist noch ärger wie in Wien dort Leute zu finden. Es siedeln sich ja immer mehr große Firmen an, natürlich für kleinere schwerer, weil größere einfach in Richtung Gehalt relativ schneller was bieten, also mehr bieten können und das Potenzial ist auf jeden Fall da in Kärnten. Und wenn man den Lakeside Park nimmt als den Technikpark, da kommt jedes Jahr ein großes Gebäude dazu und die sind wirklich ausgebucht, bevor es gebaut wird. Also da ist wirklich Potenzial. Ja.
Wenn man keine Software-Developer findet, dann will man vielleicht vorhandene Mitarbeiter ausbilden zu Developern. Upskilling ist so ein großes Wort. Inwiefern funktioniert das denn für Unternehmen? Welche Mitarbeiter kann ich da schicken? Kannst du uns da so ein bisschen was aus der Praxis erzählen?
Ja, neben der Coding School gibt es eben die Coding Academy, wo wir uns einfach fokussiert haben auf die Ausbildung von Mitarbeitern, auf die Weiterbildung von Mitarbeitern, beziehungsweise auch auf die Umschulung von Mitarbeitern. Und da gibt es verschiedene Cases. Zum einen bieten wir den Case an, für jedermann sozusagen einfach Abendkurse zu besuchen, um sozusagen eine Umschulung zu kriegen in gewissen Technologien, die jemanden interessieren. Jetzt gibt es aber auch Firmen, die sagen, okay, wir haben da jetzt 5 Entwickler, wir wollen ein System übernehmen von einer Partnerfirma von uns, wir kennen uns da drinnen aber nicht aus, die können zwar programmieren, die können aber die Sprache nicht. Und dann sagen wir, okay, passt, wir schauen uns die Sprache an, können wir sie abbilden? Wenn wir sie abbilden können, bieten wir ihnen auf Basis von dem Wissen, das die Leute schon haben, also wir schauen uns zuerst an, okay, wie viel kennen die wirklich, in welcher Sparte kennen sie sich super aus, bieten auf Basis von der Vorrecherche, die wir machen, einfach eine Custom-Schulung an und bilden dann bzw. schulen dann diese Mitarbeiter zu einer anderen Technologie und bilden sie in der Technologie weiter. Also das ist so ein Zugang für Unternehmen, um sozusagen eine Weiterbildung zu kriegen. Es gibt aber auch potenziell Unternehmen, die sagen, wir haben da jetzt Leute in der HR sitzen, wir haben Leute in der Finance sitzen, wir sind eine technische Firma, wir machen technische Produkte, die wissen aber nicht, weil sie es aufgrund ihrer Ausbildung einfach nie mitgekriegt haben, was so wirklich Technik bedeutet, also was wir eigentlich machen, was so Coden im Sinne ist. Und da sagen wir, okay, wir geben ihnen einfach ein Quick Intro, nicht ins reine Programmieren, sondern einfach ein Overview, was ist eigentlich Coden, was ist ein digitales Produkt, was macht sie eigentlich sozusagen in der Firma, warum macht es Sinn, das sozusagen so zu machen, auch um die ein bisschen abzuholen, damit sie sich einfach zwischen den ganzen Entwicklern, die in die Firmen sind, wohler fühlen. Und das wird da extrem stark fragmentiert bei uns wahrgenommen und sehr oft gemacht. Ja. Das sind so 2 Fallbeispiele, die es bei uns in der Academy gibt.
Wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die vielleicht mit Programmieren noch gar nichts zu tun gehabt haben, ich brauche sie aber eigentlich eher im Bereich Development, macht das dann Sinn, die komplett umschulen zu lassen? In welchem Bereich kann ich die dann überhaupt einsetzen?
Es kommt grundsätzlich immer darauf an, auf den Mitarbeiter. Wenn er das will, dann wird das auch schaffen. Also es macht dann auf jeden Fall Sinn. Man muss dann halt nur schauen, in welchem Fall macht es Sinn. Macht es jetzt Sinn, in die Coding Academy zu gehen, eine Custom-Schulung zu machen oder ihn mal in einen Crashkurs zu setzen und schauen, okay, wohin kriege ich ihn in dieser Zeit, also wie sehr bemüht ist er? Oder macht es Sinn, in Richtung zu gehen, okay, ich setze den wirklich in die Coding School. Ich biete den sozusagen eine Bildungskarenz an. Also die Coding School bei uns zum Beispiel ist gratis für jeden Teilnehmer, wird gesponsert von Kooperationspartnern. Ich bilde dem sozusagen, biete ich eine Bildungskarenz an, sage, setz dich doch 5 Monate da rein, werd in 5 Monaten zum Junior Android, iOS oder Web Developer, also diese 3 Sparten bieten wir aktuell an und komm dann wieder zurück zu mir. Also die Sachen, die gibt es speziell auch und die werden auch zum Teil wahrgenommen bei uns. Ja. Meistens sind es aber die Coding Academy Kurse einfach, um Leute umzuschulen und weiterzubilden, die schon Programmierer sein, weil grundsätzlich, wenn Leute im Unternehmen sind und die sind speziell schon jetzt nicht mehr zwischen 20 und 30, sondern sage ich mal zwischen 40 und 50 und wollen sich umorientieren, die tun sich in den meisten Schwellen ein bisschen schwerer, speziell beim Coden. Da macht es dann eher wenig Sinn, die wirklich in die Coding School zu schicken, weil sie das einfach nicht wirklich machen wollen, weil sie einfach den Geist nicht dahinter haben, das jetzt schaffen zu können. Da ist dann eher sinnvoll, okay, wir machen eine Academy-Schulung, vielleicht zur digitalen Produktentwicklung. Die gehen dann wirklich in die Richtung UX und schauen, was ist wirklich das Beste für meinen User, was ist die beste Customer Journey. Also da schaut man dann einfach, wohin sich die Leute entwickeln können.
Bildungskarenz oder berufsbegleitend, was ist aus der Sicht von einem Unternehmen sinnvoller?
Wenn es ein Mitarbeiter ist, den ich unbedingt brauche, dann natürlich berufsbegleitend. Sagen wir mal so, zu 95% setzen Unternehmen die Leute in einen berufsbegleitenden Lehrgang, bilden sie so weiter und schauen, dass sie so einfach mehr Know-how kriegen oder einfach News, also neue Sachen, die sie vielleicht nicht mitkriegen, weil sie in ihrem Job einfach auf diese Technologie fokussiert sind, ein bisschen von der Seite aus auch reinkriegen und die einfließen lassen. Das heißt, dass sie das Produkt potenziell viel besser weiterentwickeln können. Der Case Coding School wird eher selten abgebildet. Zum Beispiel, die Firma hat einen Lehrling, der Lehrling macht die Ausbildung zu einem Applikationsentwickler und die Firma sagt, okay, der braucht den Feinschliff noch, ich setze den jetzt in Mobile App Development Android oder iOS rein, wo er wirklich nochmal alles mitkriegt. Das ist dann eher der Case, wo die Firmen Leute in die Coding School schicken.
In letzter Zeit hört man im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel immer etwas von dem Mythos des Kellners, der umschult auf Programmierer. Ist das aus deiner Sicht ein realistischer Case?
Es ist auf jeden Fall nicht der Standard-Case, das sage ich gleich dazu. Wir haben in der aktuellen Schulung, am aktuellen Abendkurs bei uns, also How to Build a Digital Product, einen Kellner drinnen, der davor relativ wenig mit Digitalisierung zu tun gehabt hat und der jetzt einmal ein Intro kriegt, okay, was ist vielleicht Digitalisierung, wie kann er digitales Produkt bauen, was braucht es da eigentlich dazu, warum sind gewisse Sachen einfach wichtig oder warum werden sie so gemacht, wie sie gemacht werden, die fäden dann einfach ein bisschen, sagen wir mal so, langsamer in das Ganze rein. Und wenn der aber zack, okay, er hat Lust, ihn macht es mega Spaß, Produkte zu konzipieren, er will auch in die Entwicklung gehen, dann gibt es den Case schon, dass der Kellner zu einem Entwickler wird, der setzt sich dann wirklich in die Coding School, macht diese 5 Monate. Wir haben ja letztes Jahr, also weg vom Kellner-Beispiel, wir haben letztes Jahr einen Maschinisten gehabt, der ist, glaube ich, 15 Jahre lang auf der Baustelle gewesen, das Baggerfahrer gewesen, der ist jetzt Programmierer. Also es geht, der Case kann auf jeden Fall abgebildet werden, ist aber nicht der Standard-Case, weil die Leute müssen einfach ein bisschen ein technisches Verständnis haben, ein bisschen in die Richtung gehen wollen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich schule jetzt jeden Kellner oder wie es damals war, ich schule jeden Postler als Polizist um. Also das wird nicht für alle aufgehen, aber es funktioniert. Ja.
Dass es funktioniert, ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Lukas Stadtmann von der Coding School Wörthersee, herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Dankeschön.
Ja, wir haben jetzt noch ein ganz anderes Thema für euch, Geldanlage. Und zwar widmen wir uns der Frage, ob Männer und Frauen anders investieren. Dieser Teil des Podcasts wird von unserem Sponsor, dem Neobroker Bux, unterstützt. Und ich darf jetzt Dominik Meisinger bei uns begrüßen, unseren Chefredakteur Brutkasten Finance. Hi Dominik.
Ja, hallo Sarah. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Du hast dir das genau angeschaut, das Thema. Investieren Frauen tatsächlich anders als Männer? Was weiß man denn darüber?
Ja, das ist wirklich eine interessante Sache, weil gemeinhin ist ja oft die Annahme, dass Frauen vielleicht nicht ganz so risikofreudig sind wie Männer und dass Frauen vielleicht ein bisschen zurückhaltender dann investieren würden. Und das Interessante ist, wenn man sich anschaut, welche Studien es in diesem Bereich gibt, dann zeigt sich, dass es tatsächlich empirisch gesehen sehr starke Hinweise darauf gibt, dass es Unterschiede im Investitionsverhalten zwischen Frauen und Männern gibt und dass es auch tatsächlich so ist, dass Männer ein bisschen risikofreudiger sind, Frauen ein bisschen risikoaverser sind, dass Frauen ein bisschen langfristiger orientiert anlegen im Normalfall. Und man muss aber dazu sagen, dass das alles natürlich jetzt nur statistische Zusammenhänge sind, die über das einzelne Individuum nichts aussagen. Also es kann immer auch eine Frau viel risikobewusster anlegen oder eine ganz verwegene Zockerin sein. Aber statistisch zeigt sich eben, dass es diese Zusammenhänge auch gibt. Und das hat auch zur Folge, dass auch einige Studien gezeigt haben, dass Frauen teilweise auch die besseren Investorinnen sind, weil sie eben langfristiger anlegen und weil sie sich da weniger sozusagen verleiten lassen in irgendwelche kurzfristigen Handlungen.
Würdest du sagen, dass Frauen generell seltener investieren als Männer?
Ja, also das ist eine Frage, die man jetzt nicht ganz so eindeutig beantworten kann. Aber wir haben, also von den Daten her zeigt sich, dass Männer schon ein bisschen mehr, zum Beispiel, wir haben eine Umfrage aus Österreich, die dann zeigt, dass Männer beim Aktienbesitz um ein paar Prozentpunkte weiter vorne sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch so, dass die Finanzbranche lange Zeit und wahrscheinlich jetzt auch noch immer sehr, sehr stark männlich dominiert ist und dass das dann halt auch gewisse Effekte hat. In diese Richtung.
Nochmal zuvor, weil ich ja auch selbst Geld investiere. Man kann natürlich auch beides gleichzeitig, oder? Langfristig anlegen und zocken.
Ja, selbstverständlich. Ja, das ist natürlich eine wichtige Klarstellung. Man kann natürlich, und das hat natürlich auch beides seine Berechtigung, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann spricht da natürlich gar nichts dagegen. Das beides auch zu kombinieren.
Was zeigen denn die Daten von Bux zum Thema Geschlechterunterschiede bei der Geldanlage?
Ja, wir haben da ein paar Fakten bekommen von Bux, einfach auf Basis von ihren Daten. Und da sehen wir, dass zum Beispiel Frauen, die bei Bux anlegen, tatsächlich auch hier meistens ein bisschen ein stärker diversifiziertes Portfolio haben, dass sie ein bisschen weniger anfällig für sogenannte Wetten sind, also für Zockerei. Ja, und daneben haben wir noch ein paar Fakten von den Daten von Bux, die vielleicht nicht jetzt so auf der Hand liegen würden. Zum Beispiel hat sich da gezeigt, dass Frauen bei der Auswahl von ETFs eher auf Themen-ETFs setzen und da ist zum Beispiel der Automation und Robotics ETF oder ein Cybersecurity ETF recht beliebt, aber auch ein ESG ETF, also einer, der auf nachhaltige Anlage setzt, ist da auch ganz vorne dabei. Außerdem zeigt sich, dass Tech-Aktien am beliebtesten sind bei den weiblichen Investorinnen von Bux, zum Beispiel Tesla und Apple, was jetzt natürlich Aktien sind, die in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind und auch generell sich einer hohen Beliebtheit erfreuen. Und ja, auch ein Faktum, das man vielleicht nicht so am Schirm hätte, ist, dass Dividendenaktien jetzt für Frauen auch sehr interessant sind, da laut den Daten von Bux. Da sind zum Beispiel in den Top 10 so klassische deutsche Dividendenwerte wie Allianz und BASF, was jetzt wieder dem entspricht, entspricht, dem Klischee oder der Annahme entspricht, dass Frauen da oft langfristig orientierter anlegen.
Mhm, absolut. Und auch nachhaltige Investments kann man ja heutzutage auch abseits von Geschlechterunterschieden sehr empfehlen. Gibt es eigentlich auch Daten, die sich konkret auf Österreich beziehen?
Ja, also wir haben da Daten erhalten von der Erste Bank und Sparkasse und die beziehen sich auf Österreich, sind aus 2021 und ist jetzt keine, anders als BAX, sind das jetzt keine Daten, die direkt auf der Investmentplattform erhoben worden sind, sondern eine repräsentative Umfrage. Und das ist auch ganz interessant, denn da sehen wir zum Beispiel die unterschiedlichen Assetklassen, in die Männer und Frauen investieren. Und da sehen wir schon auch wieder signifikante Unterschiede. Also wenn wir da zum Beispiel auf das Sparbuch blicken, da sind 71% der Männer im Besitz eines solchen. Bei den Frauen sind es 77. Umgekehrtes Bild bei den Wertpapieren, also da fallen in dem Fall Aktien, Fonds, aber auch Anleihen drunter. Da haben wir bei den Männern 36% und bei den Frauen eben wieder nur 31%. Also da haben wir auch 5 Prozentpunkte Unterschied. Und da gibt es jetzt noch ein paar andere Assetklassen, zum Beispiel, ob man das Geld zu Hause oder im Tresor lässt. Also ist jetzt vielleicht der Begriff Assetklasse nicht ganz gut gewählt, aber da sind die Männer mit 16% dabei und bei den Frauen, da sind es nur 10%, die da den Banken quasi misstrauen. Und umgekehrt wieder sehen wir es bei Gold und anderen Edelmetallen, da sind die Männer sehr, sehr stark vorne, da sind nämlich 20% der Männer investiert und die Frauen sind da nicht ganz so überzeugt, die haben nur 14%. Demgegenüber ist aber auch interessant, dass zum Beispiel bei Immobilien gibt es keinen großen Unterschied, da haben wir 25% bei den Männern und 24% bei den Frauen und auch bei Lebensversicherungen zum Beispiel, da sind die Männer mit 44% und die Frauen mit 42% nicht recht weit auseinander.
Also Teile der Absicherung durchaus noch konservativ in Österreich. Apropos Absicherung, Frauen landen ja auch wesentlich öfter in der Altersarmut als Männer. Das ist ein großes Problem. Könnte Investieren da eigentlich ein starker Hebel sein aus deiner Sicht?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir haben ja vorher schon einmal kurz gesprochen jetzt über die Unterscheidung zwischen kurzfristigen Traden, langfristigen Investieren. Und ich glaube, in dem Fall kann man sagen, also wenn man wirklich eine langfristige Investitionsstrategie verfolgt, dann ist das auch eine gute Möglichkeit, um Altersarmut vorzubeugen, sofern man auch das Kapital hat, eben anzulegen. Und da ist es halt dann so, dass es ganz sinnvoll ist, da wirklich langfristig etwas zu investieren, vielleicht auch über Sparpläne, vielleicht über ETFs. Und das ist dann auch etwas, wo man dann über die Jahre dann auch sieht, dass sich über den Zinseszinseffekt dann auch wirklich schöne Renditen ergeben können. Und das Risiko sinkt ja auch umso mehr, je länger man investiert ist. Und Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen als Männer. Ja, und natürlich ist es sowohl für Frauen als auch für Männer ein gutes Mittel, um sich gegen die Altersarmut ein bisschen abzusichern.
Hast du eigentlich einen Tipp, wo sich Frauen vielleicht auch gezielt informieren können, gerade wenn sie ganz am Anfang stehen? Oft ist das ja ganz angenehm, auch von Frau zu Frau. Auch wir wissen ja, dass gerade solche Themen durch Role Models stark gepusht werden können.
Ja, ich finde, da sind in den letzten Jahren wirklich einige sehr interessante Angebote entstanden, die von Frauen gemacht werden und für Frauen und auch für Frauen, die noch keine Finanzprofis sind, die auch wirklich Angebote, die auch wirklich für Einsteigerinnen sehr gut geeignet sind. Also man kann da zum Beispiel nennen, in Deutschland, da gibt es den Finanzblog Madame Moneypenny. Natascha Wegelin steht da dahinter. Die ist sehr, sehr erfolgreich und bietet da verschiedene Hilfestellungen, auch wenn man ganz am Anfang steht. Und natürlich auch in Österreich wäre zu nennen zum Beispiel die Larissa Krawitz, die Investorella, die auch einen Blog hat, die auch einen Podcast hat, die auch ein Buch geschrieben hat. Und da kann ich auch gleich noch als kleinen Tipp und Eigenwerbung nennen, dass sie auch vor ein paar Monaten bei uns im Brutkastenstudio zu Gast war, beim Money Talk. Also wenn man Investorella auf der Brutkastenseite in die Suchmaske eingibt, dann findet man das und das war auch sehr interessant. Da hat sie auch einige Einblicke gegeben, wie man anfangen kann, warum zum Beispiel ETFs dafür geeignet sind. Ja, und genau solche Angebote sind in den letzten Jahren sehr, sehr häufig entstanden und auch mit hoher Qualität und auch wirklich so, dass man sagen kann, das bietet wirklich auch einen niederschwelligen Zugang zu dem Ganzen und trotzdem sehr fundierte Informationen. Also das sind jetzt die beiden von mir jetzt genannten Bloggerinnen, sind da wirklich sehr empfehlenswert aus meiner Sicht.
Toll, dass es da so ein cooles Angebot gibt, Dominik. Danke, dass du dabei warst und uns Einblicke gegeben hast in die Geschlechterunterschiede beim Investieren und darin, wie Frauen investieren. Ein herzliches Dankeschön auch an unseren Sponsor Bucks und euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du dich für Startups und Innovationen interessierst, dann klick rein auf brutkasten.com und sei dabei, wenn es das nächste Mal heißt Editor's Choice, der Podcast der Brutkasten-Redaktion. Tschüss!
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkasten-Team.